Es ist nicht Ihr erstes Buch. Sie haben schon auf Englisch mehrere Romane publiziert und auch bei verschiedenen Projekten mitgearbeitet, als Herausgeber gearbeitet. Also sind weit mehr als nur ein Übersetzer. Nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich schon. Also ich habe gelesen, Sie haben über 120 Übersetzungen gemacht und Sie haben eben vor allem auch viele Songtexte übersetzt, Kurzgeschichten, also auch viele kleinteilige Prosa- und Lyriksachen. Man fragt sich natürlich schon, inwiefern einen das dann auch als Autor beeinflusst. Also dieses Episodenhafte, diese vielen kleinen Strukturen und kleinen Texte, hat Sie das beeinflusst? Haben Sie das selber gespürt beim Schreiben?
Ja, das merkt man. Und bei mir war das eigentlich von vornherein Absicht. Die ersten Übersetzungen, die ich gemacht habe, waren keine kontinuierlich erzählten Geschichten, mit Ausnahme von manchen Stories von Bukowski. Aber mein erster Roman war The Atrocity Exhibition von James Ballard, britischer Science-Fiction-Autor, der etwas begründet hat mit Freunden zusammen, was ich, wie hieß das, irgendwelche New Science-Fiction oder sowas in den 60er Jahren. Der hat einen Roman geschrieben, der besteht aus Condensed Novels. Das heißt, da ist ein Kapitel oft nur eine Viertelseite lang. Das ist sehr konzentriert und sehr auf den Punkt geschrieben. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich das war mein zweites Buch, was ich übersetzt habe. Und die Veröffentlichung von Manhattan Muffdiver, ausgerechnet im Wiener Milena Verlag, kam dadurch zustande, dass die eine neue Reihe angefangen haben, sehr schräge Sachen. Jetzt zum Beispiel Cathy Acker, ein Spätwerk, wüstes Ding. Und die haben angefangen mit der Wiederauflage meines vor 40 Jahren übersetzten Buchs von James Ballard. Da dachte ich, da gehöre ich eigentlich rein in die Reihe. Und viele von den Autoren, vor allem Burroughs natürlich, haben eine sehr filmische Schreibweise, Darstellungsweise, sodass man als Übersetzer dauernd auf Trab gehalten wird, weil auch die Sprachebenen sehr schnell wechseln können. Bei Songtexten, vor allem bei Frank Zappa, da fließt sowieso sehr viel ein. An einer Stelle muss man zum Beispiel wissen, dass da sein Bodyguard spricht, der sogenannte Baldhead John, Glatzkopf John. Der hat eine ganz verquollene Aussprache gehabt. Die fand Zappa so witzig, dass er sie lautmalerisch eingebracht hat. Ich habe den Gott sei Dank mal kennengelernt und dem eine Weile zugehört, dem Bodyguard. Ich habe im Frankfurter Hof geholfen, den amerikanischen Militärfernsehsender einzustellen, damit er ein Baseballspiel gucken konnte. Und das ist ganz schwer nachzumachen, aber um überhaupt zu verstehen, was der sagt, muss man natürlich wissen, in welcher Weise er die Sprache zerdehnt und zerquetscht und verballhornt. Das schließt nicht aus, dass man, wenn man es Roman nimmt, trotzdem gezwungen ist, eine klare Linie irgendwo reinzubringen, die nachvollziehbar ist. Und der Trick bei mir besteht darin, dass ein deutscher Pulp-Fiction-Autor in New York sich vornimmt, einen schnellen Krimi zu schreiben, weil er für 2 Monate ein leerstehendes Apartment von Freunden kostenlos zur Verfügung gestellt kriegt. Gleich um die Ecke vom Empire State Building. Und innerhalb von 3 Tagen kriegt er Schreibhemmungen und enorme Fiction-Angebot von New York macht ihn so platt, dass er sehr schnell die Orientierung verliert. Und um wieder locker zu werden, haut er fortwährend E-Mails raus über Sachen, die ihm zugestoßen, begegnet sind. Manche Sachen sind aber auch frei erfunden. Und das ist die eigentliche Story, die sich über die 2 Monate entwickelt.
Sie haben sich so einen romantischen Ort wie ein McDonald's ausgesucht, von dem aus er seine Sachen postet?
Ja, die meisten Sachen. Er hat keinen Laptop dabei und schreibt von Hand. Und bei McDonald's konnte man damals noch eine halbe Stunde ins Internet, wenn man Portion Chicken McNuggets und Cola bestellt. Die andere Möglichkeit war die New York Public Library mit ihren Filialen. Dort kann man auch eine halbe Stunde umsonst ins Internet. Das heißt, diese halbe Stunde gibt sozusagen das Zeitlimit vor. Er nimmt sich in den meisten Fällen vor, in dieser halben Stunde was abzuliefern, was seinen Freunden, Bekannten da draußen in der Welt auch einen gewissen Unterhaltungswert bietet. Trotzdem bin ich da von manchen, die sich nicht so viel Mühe machen wollen, angegriffen worden, dass ich mir es zu leicht gemacht hätte und so weiter, dass das doch alles furchtbar zerfasert. Wer noch nie einen Persönlichkeitszerfall erlebt hat, entweder bei sich selbst oder bei Freunden, der kann natürlich nicht wissen, dass es dort nicht so zugeht wie in einem Roman von Arno Geiger. wo immer ein Fuß vor den anderen gesetzt wird und alles schön erwartungsgemäß abläuft und jede Belanglosigkeit 20 Seiten lang ausgewalzt wird. Das findet nicht statt bei solchen Personen und es findet erst recht nicht statt an einem Ort wie Manhattan, wo man etwas schneller mit dem Gehirn dabei sein muss.
Sie haben ja mal von Fußgängerliteratur gesprochen.
Ich nenne das die Fußgängermentalität der deutschen Prosa und die ist flächendeckend so verbreitet, dass ich mich daran nicht beteiligen muss. Das machen schon 3000 andere. Und inzwischen merke ich, dass immer mehr das Wort Cut-Up auftaucht. Nicht nur, wenn was von mir besprochen wird, sondern auch von anderen Autoren. Das wird heute anders aufgenommen, selbstverständlicher genommen als vor 40 Jahren, als wir das mit William Burroughs aus der Taufe gehoben haben. Und wo das halt als leserfeindlich galt. Ne? Ist jeder gewohnt, solche Texte zu lesen. Brinkmann hat massenhaft solches Zeug geschrieben, wo es also auch nicht um eine Story geht, die einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat.
Ja, das eigentliche Cut-Up war ja, diese Methode, Texte wirklich zu zerschneiden und aneinander zu kleben. Das machen sie ja nicht. Ich denke, das ist ja im Grunde eher so eine Art Collage oder sowas, wäre doch wahrscheinlich passender. Oder wie würden Sie es beschreiben?
Also ich mache heute nicht mal Textcollagen, sondern es ist einfach so, dass Innenleben und der Alltag eines Menschen, der sich in Manhattan aufhält, über 2 Monate fast täglich dokumentiert wird. Da sind Belanglosigkeiten dabei, da ist Tiefschürfendes dabei, da ist völlig Abgedrehtes dabei. Es ist in vielen Fällen auch nicht auszumachen. Gibt es diesen nekrophilen Underground, mit dem er da in Berührung kommt? Gibt es den wirklich? Für mich war der Anstoß sehr handfest, denn in meiner alten Straße in der 6. East 6th Street stelle ich plötzlich fest, gibt es eine Lounge, die nennt sich Death and Company. Und da habe ich mir gedacht, das sind die Lokal, das ist der Ortsverein von den Nekrophilen vom East Village. Ne? Inzwischen gibt es das Ding nicht mehr. Aber über der Tür auf dem Balken stand also nicht Caspar Melchior Balthasar, sondern We are death, we will crush you. Wir sind der Tod, wir machen euch platt.
Sie haben ja selbst lange in New York gelebt und da haben Sie das quasi auf Ihren Spaziergängen entdeckt. Haben Sie sich mal reingetraut?
Nee, das war zu an dem Tag. Aber ich kannte Leute aus meiner alten Nachbarschaft dort, die waren da Stammgäste und die fanden das ganz punktig. Es war also kein Grufti-Schuppen, sondern irgendwie schon merkwürdig. Und in New York denke ich immer gleich an Geheimbündelei, wenn ich solche Phänomene sehe.
Und was hat die Figur in Ihrem Roman mit diesen Nekrophilen zu tun oder was ist da der Hintergrund?
Den fasziniert das, weil er einen entdeckt, der eine Website betreibt, wo er solche Phänomene sammelt, ne, von seinen Zuträgern. Und das entwickelt einen gewissen Sog, in den er reingerät. Er wird überhaupt nach mehreren Seiten gleichzeitig gesogen. Und dann stürzt auf ihn natürlich auch, das ist das Autobiografische dran, Sachen ein, die er bei seinem ersten New York-Aufenthalt, Ende der 60er Jahre, erlebt hat. Das heißt, er trifft zum Beispiel eine Dichterin wieder, die damals gegen Schönheitswettbewerb gewonnen hätte. Die hat als oben ohne Tänzerin in San Francisco gearbeitet. Und jetzt ist sie Mitte 60 und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt durch Krankheit, Borreliose, Herzinfarkt, Klumpfuß, verkrüppelte Finger. Trotzdem hat sie einen Roman von 180 Seiten mit den beiden Daumen getippt im letzten Jahr. Nicht? Und solche Wiederbegegnungen passen irgendwie auch in diese gruselige Atmosphäre. New York ist eigentlich nur interessant, wenn man es als gruselige Totenstadt auffasst. Alles andere ist schickimicki und platt und fernsehmäßig und wie 10-mal gegessen.
Wenn wir zur literarischen Form zurückkehren, also bildungsbürgerlich könnte man es natürlich auch als Briefroman bezeichnen. Also nur, dass sie es eben in E-Mails gepackt haben, die statt im schönen Kuvert von einem McDonald's rausgeblasen werden.
Es ist natürlich kein echter Briefroman, weil die Briefpartner fehlen. Es wird nur von dieser einen Person aus erzählt. Man weiß nicht, was für ein Feedback kriegt der, kommt da überhaupt was zurück. Ist ihm das überhaupt wichtig? Es sind ja auch Freischwimmübungen, die er macht, damit er wieder in die Gänge kommt, um mit seinem Projekt weiterzukommen. Und das Projekt, um das es da geht, ist ein Krimi, der in Paris spielt. Und das ist das, was ich tatsächlich in der Zeit dort geschrieben habe. Allerdings ohne Schreibhemmung, sondern es ging sehr flüssig, Gott sei Dank.
Wenn ich zu meiner Anfangsfrage zurückkehre, wo ich versucht habe, die Beziehung zwischen Ihrer Übersetzertätigkeit und Ihrem Stil oder Ihrem Roman jetzt zu schlagen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sehr, sehr lange, sehr viele verschiedene Autoren übersetzt, man auch ein bisschen so ein Stilmonster wird, oder? Also Sie haben zwar mal gesagt, dass Sie natürlich Ihren eigenen Stil auch immer beibehalten, aber ich kann mir vorstellen, dass man eine stilistische Bandbreite entwickelt durch das Übersetzen, die man als, sagen wir mal, Selbstverwirklichungsautor, der nur seine eigenen Texte schreibt, ja so gar nicht entwickelt. Würden Sie das so sehen oder würden Sie sagen, dass die Idee, das auf diese Mails zu beziehen, Ihnen gerade eben die Möglichkeit gegeben hat, dann quasi mit jeder E-Mail, die dieser Autor schreibt, in jedes Mal einer anderen Stimmung, Sie auch diese Bandbreite so ein bisschen ausspielen konnten?
Da nicht unbedingt, aber in den Übersetzungen ist man darauf angewiesen, im Gegensatz zu deutschen Autoren, die mit wesentlich weniger auskommen, den deutschen Wortschatz ein bisschen ausführlicher drauf zu haben. Wenn ich heute einen Beziehungskistenroman schreibe, sowas wie Martin Mosebach oder so, da kann ich, weil sich wenig tut und weil alles so endlos ausgewalzt wird, eigentlich nur versuchen zu glänzen, indem ich prunke mit seltenen Wörtern. Das ist der Standard. Es werden also verschmuckteste, vor 150 Jahren schon außer Gebrauch geratene Wörter aus der Gartenlaube und von Hedwig Kurz, Mahler und so weiter wieder mobilisiert. Keiner ist gescheit genug, um zu merken, dass er sich damit blamiert, zumindest bei jedem, der Abitur hat. Und es wird auch mit Preisen überhäuft. Das kann man als Übersetzer nicht machen. Es gibt welche, die machen das. Ich kenne einen Übersetzer, der tut, egal wer spricht in dem Roman, auf das Niveau, also auf den sprachlichen Duktus von Penelern aus dem Jahr 1956. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich den Jargon selber gesprochen habe, 1956, so alt bin ich. Das ist fatal, damit verfälscht man den Autor und sein Buch und das ist auch ein Tatbestand, der eigentlich vors Gericht gehört. Und nicht aufs Podest von irgendwelchen Preisen. Das wird sehr lax gehandhabt bei uns und es wird auch selten bemängelt. Ich habe durchaus davon profitiert, dass ich versuchen musste, meinen deutschen Wortschatz zu erweitern, vor allem bei Leuten wie Zappa, bei Sprachspielern, denen gerecht zu werden. Wenn ich selber was schreibe, dann versuche ich nicht, jede dritte Seite einen anderen Stil anklingen zu lassen, sondern das hat schon was Einheitliches. Und das Einzige, was durchgeht, ist so eine gewisse Neigung zum frivolen Scheiß und zur Frotzelei. Wenn ich über Kollegen herziehe oder sowas, dann sollte eigentlich tunlichst auch auf Anhieb erkennbar sein, dass das jetzt ein Seitenhieb wird und nicht was Tiefsinniges oder etwas zum Niederknien oder mit Ewigkeitswert, sondern das ist für den schnellen Verzehr gedacht. Und auch das muss gekonnt sein.
Ja, Sie spielen ja so ein bisschen mit, also ein gewisses Spiel mit dem Trash ist ja mit dabei. Auch das sehr schöne Cover von dem Buch hat ja durchaus auch so die John Sinclair-Variante, habe ich vorhin mal gedacht, ja, mit drin. Also wenn wir sehen, wie die Wolkenkratzer sich in Grabsteine verwandelt haben mit den Raben, die darüber flattern, passt natürlich auch zu der Totenstadt, von der Sie gerade gesprochen haben und die knallgelben Taxis, das ist natürlich auch einfach Bildikonen. Also die haben Symbolkraft bis hin zu Taxi-Driver. Also im Grunde auch das, was man in jedem Bildband von New York sieht, wenn man den aufschlägt, zack, die gelben Taxis. Zack, da sind sie drauf in knallgelb. Aber gleichzeitig haben sie natürlich super Kritiken. Man merkt eine gewisse Freude am Spiel mit Rivalität oder dem Trash-Faktor. Macht sich da die Bukowski-Schule bemerkt? Also ich meine, das Bukowski-Vokabular, das ja, sagen wir mal, gerne in die Abgründe taucht. Sie sind ja so geschult an diesen vielen Bukowski-Texten. Ja, also der Exzess, die Frivolität oder das Spiel mit Sexualität. Meinen Sie, das hat Sie beeinflusst?
Bei Bukowski habe ich gelernt, wie man Dialoge schreibt, aber so, wie Leute tatsächlich reden, also nicht in der Kunstsprache. Während hier viel mehr zum Tragen kommt, das Hantieren mit unterschiedlichen Stilebenen, wie es bei Burroughs und bei James Ballard und solchen Autoren dazu gehört. Und mir ging es nicht so sehr darum, einen Pop-Roman oder sowas oder einen verspätete Pop-Literatur oder sowas zu machen, weil das ist mir nicht genug Herausforderung. Das geht zu leicht. Das Leichteste, was zu schreiben gilt, hat mal Marie-Louise Scherer, berühmte Spiegelautorin, viele Jahre lang gesagt. Das Leichteste, Karl, ist Polemik. Ich weiß das, weil ich das selber mache. Manchmal. Und es ist tatsächlich so, da hat man am meisten Spaß dran. Wenn es so wie Verrisse leichter zu schreiben sind als eine Kritik, die zwar positiv ist, aber trotzdem den Autor nicht ganz vom Hocker lässt. Und mir ging es hier eigentlich nicht darum, das trashige New York zu beschreiben, obwohl man da auf Schritt und Tritt natürlich stößt, sondern die Skurrilität der Figuren, die einem begegnen. Und ein Ort, wo man das besonders schön erlebt, ist sowohl der Apple Flagship Store in der Spring Street, und wenn man dann ein Stück die Straße raufgeht, kommt das französische Bistro Balthasar, wo einem jederzeit irgendwelche Typen, die man also vom Gesicht her doch irgendwie kennt, am Nachbartisch auffallen. Dann hört man auch mit, was die da so reden. Nee, irgend so ein Staranwalt oder die Fernsehreporterin aus Im Jahr des Drachen, den berühmten Mickey Ward Thriller, der in Chinatown, New York spielt. Und da fühlt man sich dann einfach als einer von denen, frecherweise. Nee? Und baut die auch ein in das, was man gerade schreibt. Ich finde das erlaubt. Ich nenne sie auch oft beim Namen. Oder wenn ich mit einem alten Freund zusammenkomme, der mal den berühmten Spruch getan hat, 2 Wochen nach 9/11 steht er als Architekt und Bildhauer, steht er in seinem Atelier, Luftlinie vielleicht einen halben Kilometer von Ground Zero entfernt. So, architektonisch ist es ja kein Verlust. Das merke ich mir, solche Sätze, und die bringe ich dann auch Jahre später plötzlich an, weil sie mir einfallen. Ich sage, das ist eigentlich ein Satz, den es nur in New York geben kann, von einem New Yorker gesprochen.
Als Sie mit dem Buch angefangen haben, hatten Sie da das Konzept bis in die Feinheiten im Kopf, oder ist auch während dem Schreiben so bei dem Flanieren durch New York noch Figuren und Geschichten reingekommen?
Tatsächlich von Tag zu Tag passiert. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, und hatte am Schluss aber etwas da liegen, was ich komplett übernommen habe, ohne was rauszuschmeißen. Ich habe an manchen Stellen noch was dazu geschrieben und schreibe jetzt noch dazu. Also falls das Buch eine zweite Auflage erlebt, wird es dann dicker. Ich nehme mir die Freiheit, die zweite Auflage über die ersten zu verändern.
Sie haben mal gesagt, dass man beim Übersetzen, also zumindest damals, als, ich glaube, es ist ja immer noch so, dass Übersetzen einfach sehr schlecht bezahlt ist und dass man im Grunde, wenn man davon irgendwie leben will, man im Grunde geradlinig so wegübersetzen muss, dass es stehen bleibt, wie es ist, und man im Grunde nicht mehr groß Zeit hat, das zu überarbeiten. Haben Sie das da ein bisschen gelernt, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt auch im Grunde kontinuierlich durchgeschrieben und es könnte im Grunde dann so stehen bleiben? Viele Autoren wurscheln ja dann hinterher noch ewig drin rum, fangen immer wieder von vorne an oder korrigieren an jeder Stelle dauernd. Haben Sie das gelernt, dieses Lineare durchschreiben?
Das 100% zu meiner Art zu übersetzen, denn ich habe nie Erstfassung, Rohfassung, Erstfassung, Zweitfassung, dann kommt noch ein Lektor dazwischen, sondern ich habe immer sofort die Endfassung hingeschrieben. Das heißt, wenn ich einen Satz angucke, dann weiß ich, wie der heißen muss, auch wenn es 6 Möglichkeiten gibt, ihn auf Deutsch auszudrücken. Und wenn man das raus hat, dass man die beste Möglichkeit sofort ortet und hinschreiben kann, dann geht es zwar auch nicht so flott weg, aber nicht. Man muss also, um Geld verdienen zu können, eine Spezialität haben, und man muss zum Beispiel der Übersetzer für einen Erfolgsautor sein. Dann kann man davon leben. Nicht? Dann wird man am Umsatz beteiligt, natürlich auch nicht kampflos, aber ja, das macht einen Unterschied, ob man 20 Mark pro Seite kriegt, oder ich habe mal ausgerechnet, mit Umsatzbeteiligung habe ich bei manchen Bukowski-Büchern 180 Mark pro Seite gekriegt. Das ist eigentlich kein Übersetzerhonorar, aber das drückt angemessen meinen Einsatz aus. Ich war mein eigener Lektor, meine Texte sind so gut wie nie über den Tisch eines Lektors gegangen. Meine Übersetzung, das spart Zeit, und wenn es dann auch noch bombige Kritiken bekommt, freut es die Verlage, weil die kommen dahinter, dass sie bei mir eigentlich den Lektor einsparen können. Der kostet ja auch Schweinegeld.
Spricht das auch ein bisschen für einen kleinen Verlag, der gar nicht diesen Personalapparat hat, um einem groß reinzureden? Macht es das einfacher?
Also mich freut es, wenn ich auf Verleger stoße, die nicht von dem Gedanken besessen sind, an meinen Texten rumfriemeln zu wollen. Nicht? Beim Hansa Verlag wäre ich da sehr unglücklich. Ich weiß, wie sehr zum Beispiel mein Freund Wolf Ondracek noch heute darunter zu leiden hat, dass Michel Krüger, der jetzt Verlagschef ist, 1968 mal sein erster Lektor war. Das ist heute noch genauso mühsam wie damals. Als Autor würde ich mich weigern, sowas mitzumachen. Lieber tue ich mein Buch selber publizieren und schleppe es im Rucksack durch die Städte und verkaufe es bei meinen Lesungen. Da kommt unter Umständen genauso viel raus, wie wenn ich es im Hansa Verlag veröffentliche. Aber dort muss ich einen Blutzoll entrichten, weil der Verleger, also, oder zum Beispiel Joachim Unsel ist berüchtigt dafür, dass er mit seinen Autoren irgendwo ins Allgäu fährt und die wochenlang knechtet, Satz für Satz, ne, müssen die gegen seine stilistischen Vorstellungen sozusagen verteidigen. Das ist unzumutbar.
Also die Selbstverwirklichungslektoren, die gern Autor geworden wären?
Dann guckt man sich das Ergebnis an. Meistens ist schon der erste Satz falsch. Ich habe mal eine Wette Weiner gewonnen. Da habe ich einem Kollegen gesagt, wir gehen jetzt in die nächste Buchhandlung auf den großen Gabentisch, wo Neuerscheinungen oder Bücher der letzten Monate gestapelt sind, die angeblich zu den 100 Bestverkauften gehören, was natürlich auch nie stimmt. Dann nehmen wir uns 10 deutsche Autoren und Autorinnen, und ich weiß, danach, dass schon der erste Satz kaputt ist, entweder grammatikalisch oder ein Verstoß gegen die aristotelische Logik. Als kaputt bezeichne ich auch, wenn eine kaputte Metapher dasteht, die überhaupt nicht funktioniert, oder ein schiefes Bild oder eine krasse Stilblüte. Ich habe knapp verloren, es waren 8 von 10. Das Experiment kann man jederzeit wiederholen, mit dem ausgestattet, was man am Ende der dritten Volksschulklasse weiß. Das heißt, das sind alles Leute, die, wenn sie Drittklässler wären oder gewesen wären, sagen wir mal, zu meiner Zeit, die hätten einen blauen Brief nach Hause gekriegt. Das Kind weigert sich, richtig Deutsch zu lernen, Versetzung gefährdet. Stattdessen kriegen sie einen Büchnerpreis nachgeschmissen. Das sendet irgendwie das falsche Signal. Ich halte mich damit nicht groß auf, denn seit ich über diesen Kulturbetrieb lachen kann, geht es mir wesentlich besser als in der Zeit, wo ich mich noch drüber aufgeregt habe. Das darf nicht wahr sein. Die können nicht alle so grottendoof sein. Sie können und sie sind.
Ist das der Grund, warum Sie jetzt richtig anfangen mit der Roman-Großproduktion, weil Sie die Gelassenheit erreicht haben, sich nicht mehr aufzuregen?
Nein, der Grund ist, dass ich überhaupt nicht zum Schreiben eigener Sachen kam, weil die Autoren, die ich sozusagen gewohnheitsmäßig Jahr für Jahr übersetze, die waren so irrsinnig fleißig. Sowohl Burroughs als auch Bukowski, das waren meine beiden Angstgegner, die haben nur produziert. Und da die Sachen gefragt waren und die Verlage automatisch zu mir kamen, dass ich das übersetze, und da ich damit halt bequem die nächste Miete bezahlen konnte, habe ich sehr wenig Eigenes dazwischen gekriegt. Das war mal was für einen Rundfunk oder ich habe Rezensionen oder sonst was für die Basler Zeitung geschrieben. Aber um ein ganzes Buch zu schreiben, hat es nicht gereicht. Erst als ich beschlossen habe, jetzt Schluss mit Übersetzen, hatte ich so die innere Freiheit, um mit eigenen Sachen loslegen zu können.
Wie viele Jahre haben Sie noch posthum nach Bukowskis Tod seine Bände hier weiter übersetzt und betreut?
12 Jahre. Es ist praktisch nach seinem Tod 12 Jahre lang jedes Jahr ein neuer Titel von ihm erschienen in den USA. Meistens Gedichte, aber auch Briefbände, Nachtjournal, was er mal geführt hat. Also so viel hat er auf Halde produziert gehabt, als er gestorben ist.
Wir haben vorhin von J.G. Ballard gesprochen, also eher so Science-Fiction, auch zum Teil mit Horror-Einflüssen. Hat der einen größeren Einfluss gehabt jetzt auf das Buch als Bukowski, über den Sie natürlich ständig reden müssen und auf den Sie ständig angesprochen werden?
Ja, mein Haupteinfluss schon immer. Mehr noch als Burroughs war James Ballard. Wer mit dem mal einen Nachmittag lang Whisky aus der Flasche getrunken hat, so wie ich das getan habe, als ich ihm ein Belegexemplar frisch aus der Buchbinderei gebracht habe von seinem Atrocity Exhibition, was auf Deutsch Liebe und Napalm hieß, was es wunderbar auf den Punkt brachte, denn es war eine bösartige Satire oder Kampfschrift auf die USA und ihren Vietnamkrieg und so. Der redet druckfrei, der ist druckreif, und bei dem kann man jedes beliebige Thema ansprechen, er weiß Bescheid. Es ist beängstigend. Um die Ecke sind die Shepperton Studios, wo sie Alien gedreht haben, den ersten Teil. Ein Stück die Straße runter wohnt ein britischer Popsänger, der sich, glaube ich, Johnny Valentine nannte und der in seinem weißen, tiefer gelegten Pontiac verbrannt ist, weil er irgendwo gegen einen Brückenpfeiler gerast ist. Das sind so emblematische Figuren. Er hat auch, weiß das durch seine frühen Stories oft ein von schrecklichen Brandwunden entstellter Astronaut geistert, der sich auf der Erde nicht mehr zurechtfindet. Das heißt, er verflucht sich und die Welt, dass er je gezwungen war, zurückzukehren. Gestern habe ich es in der Zeitung gelesen, die Mars-Mission macht nur Sinn, wenn da Leute hinfahren, die nicht mehr zurückkommen. Das heißt, man kann das Benzin für die Rückreise sparen und so weiter und so fort. Außerdem würden die, wenn sie im Weltall umherkurven, nicht nur auf dem Hinflug, sondern auf dem Rückflug nochmal behagt von Strahlung. Das heißt, die kämen hier strahlenkrank an, würden hier verenden, wären dort oben, können sie ein sinnvolles, wissenschaftlich erfülltes Leben führen. Das ist der neue Ding, an dem sie arbeiten.
Haben wir ein bisschen diesen Ballad-Grusel, dieses Lost in Space hier zu einem Lost in Manhattan sozusagen? Planet New York, kann man das so sehen?
Man darf das nicht überbewerten, aber Manhattan ist tatsächlich, weil es alles dort so konzentriert und so aufeinander getürmt ist, das krachend Gute neben dem schauerlich Schlechten koexistiert. Das ist ein Sonderfall. In Kürze wird es wahrscheinlich Dubai sein, nicht die irgendwelche künstlichen Inseln anlegen, wo schwer bewaffnete paramilitärische Einheiten die Reichen bewachen. Es ist in New York mehr möglich, als ich je in L.A. oder in San Francisco oder in solchen Städten für möglich gehalten habe. Es ist natürlich auch so, dass New York irgendwann der Rang abgelaufen wird. Es wird zweifellos wieder so weit kommen, wie bei diesem berühmten Spiegeltitel vor vielen Jahren, New York, Doppelpunkt, Tod einer Weltstadt. Es lag einfach daran, dass sie infolge von Misswirtschaft und Mafia, Korruption und sonst was und gedrosselten Mitteln aus Washington plötzlich am Stock gegangen sind. Ruckzuck haben die sich wieder berappelt und standen wieder 1A da. Ob sie den nächsten Finanzcrash so gut überleben wie den jetzigen, mag ich zu bezweifeln. Und irgendwann wird auch die Bevölkerungsstruktur so mies und so unappetitlich sein, weil selbst die letzte Bude, die ich vielleicht damals noch für 37,50 im Monat mieten konnte, zwar verwanzt und voller Kakerlaken, aber mit einem Haufen Platz und nicht, die Heizkostenrechnung hat man nie bezahlt, die kam einmal im Jahr, da war man längst wieder woanders. Da konnte man noch billig leben, jetzt kostet das gleiche Ding $9,000 im Monat. Da stimmt die Relation überhaupt nicht mehr. Und auch die krampfhafte Sanierung meines alten Viertels, wo ich heute nicht mehr leisten könnte zu wohnen, hat für mich nichts Beschwingendes, sondern ich kenne die Straße halt noch so, wie sie in der Pate zweiter Teil vorkommt, weil die war noch original wie 1890. Also die Anfänge des Paten, wo gespielt von Robert De Niro als Junger, der den alten Paten des Viertels beseitigt, während draußen eine dieser schwülstigen italienischen Prozessionen stattfindet. Da kann man sie zum letzten Mal in ihrer ganzen verlotterten Pracht sehen, die 6. Straße. Heute ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das Haus, in dem ich gewohnt habe, ist abgebrannt. Das ist jetzt ein Parkplatz, wo man sich dumm und dämlich zahlt, wenn man sein Auto dann abstellen will und so weiter.
Aber gerade dieses Makabre dieser Totenstadt scheint Sie ja besonders zu interessieren und faszinieren. Könnte man sowas in Deutschland schreiben? Ginge so ein Roman auch über, der in Mannheim spielt?
Nein, die Stadt muss wesentlich größer sein als Mannheim. Sie muss auch größer sein als Hamburg oder sowas. Über Berlin ließ sich wahrscheinlich auch nicht schreiben. Es sei denn, ganz Berlin wäre DDR-Hauptstadt gewesen und sozusagen auf uns gekommen in ihrer totalen Kaputtheit. Eigentlich unsanierbar, jedenfalls flächendeckend nicht. Das wäre ein interessanter Fall gewesen, dann hätte man sich vorstellen können, dass nicht nur der Modeschöpfer Hedi Slimane plötzlich Paris verlassen hat, um ein Jahr nach Berlin zu ziehen und dort in alten, abbruchreifen Hotels die Duschvorhänge zu fotografieren. Das war sein großes Projekt. Statt Mode, ich meine, Mode hat er weitergemacht, aber oder David Bowie oder so, warum leben die plötzlich in Berlin? Aber die haben nur in solchen Enklaven gelebt, auch im Prenzlauer Berg haben auch Ausländer, von denen ich 2 oder 3 zu meinen Bekannten zähle, nur gelebt, bis da die Sanierung anfing. Da haben sie die Flucht ergriffen. Das kennen wir doch schon von zu Hause aus London oder Seattle oder sonst.
Es ist natürlich schon auffällig, Sie haben bisher Ihre Romane und Texte in Englisch geschrieben, jetzt schreiben Sie zum ersten Mal in Deutsch und schreiben einen New York-Roman. Ist das so eine Brechung, die Sie interessiert? Also ist das wichtig, dass man immer so diese Distanz hat? Macht das Spielen leichter?
Also New York kenne ich nicht in- und auswendig, aber ich war eben oft da und mein Einstieg war, dass ich erst mal ein Jahr dort am Stück gelebt und gearbeitet habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das Ich meine, dass es ein New York-Roman geworden ist, war ein Zufall, denn ich habe tatsächlich ein wunderbares Studentenapartment von der Tochter meiner Freunde gekriegt, während das so in diesem Zwischenstadium war. Es war eigentlich schon verkauft, aber bis die neue Besitzerin einziehen konnte, vergingen Wochen und Wochen, weil der bürokratische Ringelreihen darum endlos ist. Alle müssen durch Anwälte vertreten sein. Also es können sich nicht der Verkäufer und die Käuferin zusammensetzen und zum Notar gehen. So geht es nicht. Und das bedarf Vorlaufen, da müssen die Termine koordiniert werden, da muss ein Vertreter des Managements kommen, denn man besitzt dort in einem sogenannten Kondominium nicht das Apartment, sondern Anteile am Gebäude. Das macht es noch mal komplizierter. Das Management hat in allem mitzureden. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte mein Ding vielleicht sonst wo gespielt. Mein nächster Roman spielt in Marseille und mein übernächster spielt in Malaysia. Und ich schreibe die Sachen immer gern vor Ort.
Und Sie schreiben auf Deutsch weiter jetzt?
Ich gehe hin und schreibe dort. Das mache ich nicht zu Hause in Mannheim. Da kommt nicht dasselbe raus, wenn ich vor Ort bin. Das weiß ich.
Aber es wird jetzt nicht der Berlin- oder Mannheim-Roman auf Englisch von Ihnen kommen, sondern Sie machen auf Deutsch weiter?
Ja. Ich schreibe zwar leichter auf Englisch, weil ich in der Sprache so drin bin durch die jahrelange Übersetzerei, ne, aber ich maße mir nicht an, mir einen amerikanischen Verlag zu suchen oder sowas. Sondern das ist ein reines Hobby- und Lustobjekt von mir. Also ich habe zu all das auf Englisch geschrieben und veröffentlicht.
Sie haben ja gesagt, dass im Grunde nach Ihrer langjährigen Arbeit als Übersetzer im Grunde das Bücherschreiben jetzt im Grunde, wie Sie auch gerade sagen, ein Hobby ist. Jetzt haben Sie so gute Rezensionen und Kritiken, dass natürlich das Hobby in Gefahr gerät, zu einem ernsthaften Geschäft zu werden.
Glaube ich nicht. Ich verkaufe nicht massenhaft Exemplare von dem Ding. Das ist ein Erfolg bei der Kritik, aber nicht an der Ladenkasse. Nee. Dazu fällt es zu sehr aus dem Rahmen. Und die meisten Leute wollen gar nicht in Erfahrung bringen, wie sie das jetzt auffassen sollen. Sondern für die entscheidet, genau wie bei mir auch, meistens die erste Seite. Entweder es zieht sie rein oder nicht. Manche können auch meine Einstellung nicht leiden, finden das vielleicht arrogant, dass ich überhaupt mir die Freiheit nehme, auch über Kollegen was zu sagen. Manchmal, dass ich sie toll finde und manchmal, dass ich sie scheiße finde. Ich habe nicht vor, ein Kontrastprogramm zum Bestehenden zu machen. So ist das Bestehende längst zu übermächtig und flächendeckend. Es wäre blöd, dagegen anschreiten zu wollen. Sondern für mich ist das tatsächlich etwas, womit ich 1,5 Promille einer Leserschaft zu erreichen versuche, von der ich weiß, dass es sie gibt da draußen. Und in der Regel werden es Leute sein, die auch meine Art von Deutsch, wie es in meinen Übersetzungen jahrzehntelang zu lesen war, mag und nicht das Geschraubte und das Gespreizte, was sich halt so als die neue deutsche Literatur eingebürgert hat.
Das mit den alten Wörtern aus der Gartenlaube.
Das mit den alten Wörtern, das nicht nur von Übersetzern eingeführt war, also dieses grausige Übersetzerdeutsch, was man in den 50er Jahren schon kommen sah und was damals noch beherrschend war. Ne? Als ich anfing, Bukowski zu übersetzen, galt es als unfein, einen Autor so zu übersetzen. Ich dachte, der müsste so eingedeutscht werden, dass er sich auch Deutsch liest, so wie man sich Deutsch vorstellt. Das ist nicht nur von den Übersetzern, das ist von den Autoren zu meinem großen Entsetzen ebenfalls praktiziert worden. Und heute hat sich das durchgesetzt.
Sie haben mir vorhin verraten, dass Sie die Fähigkeit entwickelt haben, an mehreren Romanen gleichzeitig zu schreiben und im Grunde so ein bisschen hin und her zu springen, zwischen Stoffen mal an dem weiterzuschreiben. Jetzt haben Sie mir gerade gesagt, Sie schreiben gerne vor Ort und einen Roman wird in Marseille, einer in Malaysia spielen. Sind Sie da ständig unterwegs? Fahren Sie dann da laufend hin?
Nein, das sind stichprobenhafte Sachen, die dazu dienen, mir Ortskenntnis zu verschaffen, das Lokalkolorit draufzukriegen. Den Plot oder so kann ich sonst wo mir aushecken und Einzelheiten, also einzelne Szenen zu schreiben, dazu muss ich nicht vor Ort sein. Aber um wieder den Drive zu kriegen und wieder nachzutanken, ist es für mich wichtig, mich dahin zu begeben. Das erste Mal war ich sogar illegal in Malaysia, weil mir das zu umständlich war und zu teuer. Von Thailand, was weiß ich, nach Kuala Lumpur, sondern wegen so einem Fischer $20 gezahlt und der hat mich über die Meerenge gesetzt da drüben an Land und nach einer Woche hat er mich wieder abgeholt. Das interessiert die nicht, wenn man nicht dort wohnt. Dann muss man natürlich alle 3 Monate über die Grenze und am gleichen Tag wieder zurück, damit man einen Stempel in den Pass kriegt.
Aber bevor Sie wieder nach Malaysia aufbrechen, um Ihren Roman da abzuschließen, sind Sie auf Lesereise hier in Deutschland unterwegs, eben mit Ihrem Roman Manhattan Muff Diver, über den wir gesprochen haben. Und der nächste Termin hier in Freiburg wird eben der 25. November sein. Karl Weißner liest Manhattan Muff Diver. Diesmal nicht im Theater, sondern in der Jackson Pollock Bar. Ist das was anderes, in so einer Bar zu lesen als im Theater? Kommen da auch ein bisschen andere Leute? Haben Sie da Erfahrung mit?
Keine Ahnung. Die haben ja da eine Reihe laufen, wo eigentlich mehr hochgeistige Gespräche und Diskussionen stattfinden. Ich platze da ein bisschen dazwischen. Deshalb, ich kann ja nicht denen ihr Publikum abgreifen. Das ist was anderes gewohnt. Aber ich stelle mir vor, dass Leute, die mich als Übersetzer können, es interessant finden, mich auch als Autor kennenzulernen. Und selbst für die den Roman schon gelesen haben, sind meine Lesungen interessant, weil ich da öfter Sachen lese, die gar nicht im Buch drinstehen. Das heißt, seit das erschienen ist, das musste halt zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeliefert werden, das musste in die Druckerei. Man sieht in dem Buch, manchmal gibt es Eintragungen von einem Tag zum nächsten und irgendwann hinten ist plötzlich eine Lücke von einem halben Monat oder so. Die fülle ich im Moment. Bin ich damals nicht mehr dazu gekommen. Also ich bringe täglich Nachlieferungen.
Das heißt also nicht nur die zweite Auflage, die irgendwie, falls sie kommt, mit neuen Ergänzungen kommen wird. So können wir auch bei der Lesung erwarten, dass wir das eine oder andere hören, was wir im Buch nicht finden.
Es sei denn, es ist so unjugendfrei, dass ich mich scheue, das in Freiburg loszulassen.
Na, zumindest beim Titel besteht keine Gefahr, weil wer nicht hervorragende Englischkenntnisse besitzt, der erahnt gar nicht, um was es darin geht. Wir wollen es auch dir nicht verraten.
Ein Cocktail ist.
Also am 25. November, Veranstalter ist das Karl-Schurz-Haus, liest Karl Weißner Manhattan Muff Diver in der Jackson Pollock Bar hier in Freiburg um 20.30 Uhr. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Weißner.